Wie wirken eigentlich Antidepressiva? Welche Nebenwirkungen können sie auslösen und wie können diese wirkungsvoll überwacht und gemanagt werden? Gibt es auch pflanzliche Alternativen dazu? Und kann eine depressive Erkrankung eigentlich auch allein durch Medikamente geheilt werden? Diese und viele weitere Fragen stelle ich in dieser Folge Michael Tinklo. Seit 30 Jahren Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leitender Oberarzt der Psychiatrie in den Kliniken im TWW. Wir sprechen über die medikamentöse Behandlung von Depressionen, die Rolle der Medikamente und darüber, wie Antidepressiva entwickelt wurden. Wir beleuchten verschiedene Therapieansätze und gehen außerdem auf Herausforderungen und Ängste ein, denen Patientinnen häufig vor der Einnahme ausgesetzt sind. Wir sprechen über die Wichtigkeit einer guten Aufklärung und einer sanften Herangehensweise bei der Einführung von Antidepressiva, um Patientinnen zu helfen, die Therapie besser zu akzeptieren. Diese Folge bietet einen umfassenden Einblick in die medikamentöse Behandlung von Depressionen und zeigt, wie wichtig es ist, individualisierte und interdisziplinäre Ansätze in der Therapie zu verfolgen. Mein Name ist Claudia Noack. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge des TWW-Podcasts zum Thema Depression und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Es gibt ja verschiedene Ansätze, um eine depressive Erkrankung zu therapieren. Wir haben im Zuge dieser Staffel zum Thema Depression über den psychiatrischen Ansatz gesprochen, über den psychosomatischen und auch den psychotherapeutischen. Worauf wir aber noch nicht näher eingegangen sind, ist die medikamentöse Behandlung durch sogenannte Antidepressiva. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie, Herr Tinklo, heute zu Gast im Podcaststudio sind, um diese Podcast-Reihe eben um dieses Thema auch zu ergänzen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Und ich freue mich natürlich und hoffe, dass ich auch die Fragen gut beantworten kann. Ne?
Und da steige ich mal ein mit einer ganz einfachen Frage. Was versteht man unter Antidepressiva?
Ja, wie der Name ja schon sagt, ist das eine Medikamentengruppe, die entwickelt worden ist, um depressive Erkrankungszustände zu behandeln, also in einem bestimmten Zeitraum einfach zu einer Abmilderung der Symptomatik zu führen und auch um mögliche Wiedererkrankungen oder auch Rückfälle zu verhindern. Und sie gehören eben halt zu der Gruppe der Medikamente zur Behandlung seelischer Erkrankung, Psychopharmaka.
Mhm. Und gibt es auch im Bereich der Antidepressiva verschiedene Sorten bzw. unterschiedliche Wirkstoffe?
Man findet, wenn man durchguckt, schon eine ganze Reihe von Medikamenten, auch unterschiedlichen Alters. So könnte man sie theoretisch auch einteilen. Also wann sind sie erschienen? Was auffällt, ist, dass sie doch alle ähnliche Wirksamkeiten haben oder ähnliche Wirkmechanismen. Es gibt gewisse Unterschiede, aber sie sind in den gleichen Systemen aktiv im Gehirn. Mhm. Und wir haben, wenn Sie so wollen, in den 50er Jahren, das war so das Zeitalter, als Psychopharmaka dann doch im größeren Umfang entwickelt worden sind, auch die Entwicklung der antidepressiven Medikamente, die aufgrund ihrer charakteristischen chemischen Struktur, da war so drei Ringe, trizyklische Antidepressiva genannt wurden und werden. Diese Medikamente waren wirksam. Sie haben sozusagen die damalige Behandlung auch verändert, also dass man den Eindruck hatte, man kann gegen Erkrankungen wirklich auch kausal Medikamente einsetzen. Die hatten aber und haben enorme Nebenwirkungen oder viele Nebenwirkungen, zumal man früher auch deutlich höher dosiert hat. Und das hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass man auf der einen Seite nach neuen Wirkansätzen auch gesucht hat. Da muss man zu sagen, dass es eigentlich eher ein Zufall war, dass man auf überhaupt diese Medikamentengruppen gestoßen ist und dass man erst im Nachhinein sozusagen den theoretischen Background versucht hat zu entwickeln, zu verstehen, wie wirken die eigentlich, wo wirken die eigentlich. Man hatte dann relativ schnell auch einige Wirkmechanismen identifiziert, also einmal das serotonerge und das noradrenerge System, da kann ich ja später noch ein bisschen was zu sagen. Und die anderen Entwicklungen, die man vielleicht versucht hat, schon in den 70er, 80er Jahren, sind nicht weitergekommen, sodass in der Folgezeit eigentlich das Wirkprinzip nicht wirklich verlassen wurde, aber dass man zum Beispiel Veränderungen im Nebenwirkungsspektrum versucht hat. Und in den 80er Jahren kam dann eine neue Medikamentengruppe auf den Markt, das waren die Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, Prozac, was auch zum Teil dann so ein Lifestyle-Medikament waren von Broca.
Ja.
Und da war sozusagen das Hauptversprechen, dass Nebenwirkungen, die diese alte Gruppe der Medikamente machen, dass die so nicht auftreten. Man hatte dann aber in der Folgezeit aus klinischer Sicht oft den Eindruck, dass sie nicht so gut wirksam sind oder nicht bei allen Depressionen so gut wirksam sind wie die alten Antidepressiva, die trizyklischen Antidepressiva, sodass man die Entwicklung noch vorangetrieben hat und wieder Medikamente entwickelt hat, die sowohl im serotonergen als auch im noradrenergen System wirken, die sogenannten dualen Antidepressiva. Da kennt man Venlafaxin zum Beispiel, Duloxetin, Medikamente, die ungefähr so um Ende der 90er, Anfang der 2000er auf den Markt gekommen sind. In der Folgezeit ist es dann ein bisschen ruhiger geworden mit neuen Medikamenten. In letzter Zeit gibt es aber nochmal neuere Ansätze, einmal Ketamin oder Esketamin, wo geforscht wird, wo man aber sagen muss, wenn man es wirklich herunterbricht, ist es nicht wirklich ein neues Wirkprinzip, was gefunden worden ist. Und auch halluzinogene Substanzen, vor allen Dingen Pilze, Psilocybin-Pilze, damit wird geforscht. Und auch da muss man sagen, wird letztendlich auch im serotonergen System auch irgendwo moduliert. Das heißt also, wir bleiben eigentlich in der Entwicklung bei den Systemen, von denen wir glauben, dass sie eine Veränderung in Richtung Heilung, in Richtung Stabilisierung befördern.
Und wie wirken antidepressive Medikamente, Antidepressiva überhaupt? Also Sie haben jetzt schon ein paar Fachbegriffe genannt. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erklären, welche chemischen Prozesse diese Medikamente im Kopf oder im Gehirn oder im Körper beeinflussen.
Ja, also das ist natürlich super komplex und
Kurzvariante.
Genau, und man muss an dieser Stelle auch sagen, in vielen Bereichen weiterhin hypothetisch. Mhm. Ne? Das gibt ja so das Bild von Forschern, die sich einen Elefant ansehen. Einer hat mit dem Schwanz zu tun, einer mit dem Fuß, einer mit dem Rüssel. Und letztendlich ist noch nicht wirklich klar, welches Tier dahinter steht, weil man diese Vision des Tieres nicht hat. Wir kennen natürlich Elefanten, aber dieses Bild finde ich so sehr spannend. Das heißt also, wir können auf der Suche nach Wirkmechanismen auch wirklich Bestätigungen finden von unseren Hypothesen. Aber wir wissen nicht wirklich, ist es denn die eigentliche Wirkung? Sind es einfach auch Auswirkungen? Sind es Unterstützungen? Sodass man da eigentlich schon sagen muss, da ist noch viel Forschung nötig, um überhaupt die Zusammenhänge zu verstehen. Ich hatte aber vorhin schon gesagt, wir haben so zwei Systeme im Kopf ausfindig gemacht. Man könnte es sogar noch auf ein drittes ausdehnen, das Belohnungs- und Verstärkungssystem, wo die Medikamente alle immer wieder wirken. Und Sie haben ja schon gehört, einmal gibt es ein System, das hat den Botenstoff Serotonin und ein zweites System, das hat den Botenstoff Noradrenalin. Und wenn man sich so ein bisschen damit befasst und überlegt, wo sitzen diese Systeme im Gehirn, das sind sehr alte Bereiche, wenn Sie so wollen, die, ich sage immer auch schon, bei Reptilien beispielsweise schon angelegt sind, sind modulierende, synchronisierende Zentren, die zum Beispiel Abflüsse und Regulationen in verschiedener Weise beeinflussen, Tagesrhythmizität, Hunger, Sexualverhalten, hormonelle Steuerung, Aufmerksamkeit, kognitive Funktionen, Tag-Wach-Rhythmus. Das findet man in Tiermodellen, sodass wir schon sagen können, wenn wir bestimmte Symptome in der Depression auch sehen und gleichzeitig schauen, wo wirken denn da möglicherweise unsere Systeme, also das System mit dem Botenstoff Serotonin und das System mit dem Botenstoff Noradrenalin, dann gibt's da durchaus auch Überschneidungen. Und vorhin hatte ich ja auch gesagt, ein sogenanntes serotoninwiederaufnahmehemmendes Medikament haben. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Vorstellung, aber wir sind mit der Hypothese unterwegs, dass die Zelle, die das Serotonin ausschüttet, es auch wieder zurück aufnimmt, also praktisch recycelt, und dass wir diese Rückaufnahme behindern. Und man findet wirklich auch in den Zellen entsprechende Systeme, die wirklich auch diese Rücktransport befördern, die sogenannten Serotonin- oder Dopamintransporter. Das sind, man nennt das transmembranöse Carrier, also wirklich mikroskopisch kleine Nanomaschinen, die unter Energieverbrauch diese ausgeschütteten Neurotransmitter wieder zurückholen in die ausgeschüttete Zelle, und die blockieren wir. Das ist ungefähr so gleichbedeutend, wie als hätte die Zelle mehr ausgeschüttet. Auch wenn sie mehr ausgeschüttet hätte, würde es länger dauern, bis es wieder zurückresorbiert. Das ist nicht der einzige Mechanismus, aber um es einfach so mal plastisch darzustellen, wir wissen da auch, was wir tun. Wir finden da auch entsprechende Strukturen, und wir können das auch nachweisen, dass unsere Medikamente da wirksam sind.
Wenn man sich im Zuge einer Behandlung bei Depression entscheidet, was sind denn dann die Ziele des medikamentösen Teils der Therapie? Also ich frage auch mal ganz einfach, kann beispielsweise eine medikamentöse Behandlung allein eine depressive Erkrankung heilen?
Also dazu muss man, das ist sicherlich auch schon im Podcast vorgekommen, natürlich verstehen, dass Depression nicht gleich Depression ist, ja, sondern dass es ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt, wie Depressionen entstehen können. Es können wirklich organische Erkrankungen der Grund sein, das haben wir immer wieder. Zum Beispiel Entzündungen von Autoimmunantikörpern, die im bestimmten Bereichen im Gehirn sozusagen dann ihre schädliche Wirkung entfalten und Patienten wirklich mit einem depressiven Zustand kommen. Das muss man dann herausfinden und auch ursächlich behandeln. Das wäre also ein völlig anderer Ansatz. Es gibt aber auch Traumatisierungen, schwierige Erlebnisse, Persönlichkeitsvarianten, die dazu führen, dass Menschen depressiv werden. Und es gibt auch Menschen, die vielleicht von ihrer, sag ich mal, Charakterstruktur eher der sogenannte Typus Melancholicus sind, also Menschen sehr pflichtbewusst, sehr für die Gruppe arbeitend, keine gute Selbstabgrenzung, Selbstfürsorge. Also wenn wir so wollen, sehr unterschiedliche, im Prinzip fast schon sehr individuelle Ursachen. Ich vergleiche es immer mit so einer Pizza, wo sie die verschiedenen Pizzastücke sich anschauen. Ne, was ist sozusagen die genetische Vorgabe? Was ist die Epigenetik, darunter verstehen wir, welche Umwelteinflüsse haben sehr früh dafür gesorgt, welche Gene aktiviert werden, welche nicht. Was sind die Prägungen, was sind Verstärkungssysteme in der Erziehung, in der Kindheit, wo bin ich gefördert, wie werde ich bestraft, was sind meine Peers, was sind meine Erfahrungen und so weiter. Und dann kommt ein sehr, sehr individuelles System zustande, also der individuelle Mensch, der im Zweifel dann auch eine sehr individuelle Depression hat. Trotzdem können wir an dieser Stelle sagen, dass es viele gleiche Symptome gibt. Wir erkennen eine Depression, es gibt große Schnittmengen, und in diesem Zusammenhang würde man dann schon auch sagen, ist die Gabe eines Medikamentes mehr oder minder unterstützend? Die Frage, kann auch nur ein einzelnes Medikament eine Depression zurückbilden? Es gibt es. Es gibt Menschen, die mit einem Behandlungsverfahren wirklich einen durchschlagenden antidepressiven Erfolg erleben. Es muss nicht nur ein Medikament sein, es kann auch die Elektrokonversionsbehandlung sein oder die repetitive Magnetstimulation. Da gibt es auch unterschiedliche Verfahren. Ja. Aber in der Regel packen wir schon die Behandlung in ein Gesamtkonzept. Das heißt, es gibt psychotherapeutische Ansätze und nonverbale Körperarbeit. Ne? Man muss an dieser Stelle noch sagen, dass heute empfohlen wird, dass man antidepressiv medikamentös nicht sozusagen bei leichteren Depressionen anwendet. Das ist dann letztendlich auch eine Entscheidung mit dem Behandler zusammen, welches Ausmaß das die Depression hat. Da gibt es durchaus Kriterien, woran wir das auch abmessen können, ob jemand relevante, aber eher leichtere Symptome hat oder mittelschwere und schwere. Und die Empfehlung geht heute auch sogar dahin, dass man erst bei mittelschweren und schweren Depressionen antidepressiv behandelt und dass man das bei leichteren Depressionen erstmal nur fakultativ machen kann. Ja, das heißt also, auf die Antwort, ja, das gibt es, nur durch das durch ein Medikament oder durch eine anders geartete Einwirkung auf das Gehirn. Aber in der Regel ist es ein größeres, umfassenderes Behandlungskonzept, was wir benötigen, um einem Menschen wieder zu helfen, aus der Depression herauszufinden und vor allem auch, dass es nachher zu Veränderungen kommt in seinem Leben, dass es nicht wieder zu ähnlichen Stressoren oder auch ähnlichen Situationen kommt, so dass das depressive Erleben zurückkehrt.
Da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Ein bisschen ist es jetzt schon angeklungen, aber vielleicht, ich frage trotzdem nochmal, wie entscheiden Sie als Arzt, welches Antidepressivum für einen bestimmten Patienten, eine bestimmte Patientin am besten geeignet ist?
Ja, es gibt schon unterschiedliche Begleiteffekte beispielsweise von Antidepressiva. Manche können zum Beispiel auch sehr müde machen, sodass so sagen wir sedieren. Andere tun das nicht. Das heißt also, wir schauen schon, was sind zum Beispiel vorherrschende Symptome. Also ist es eher agitiertes, depressives Zustandsbild, dass jemand sehr unruhig ist, sehr ängstlich, nicht mehr schlafen kann. Dann würde man Antidepressiva, die zum Beispiel eher nochmal verstärken, Antrieb und auch vielleicht in der Aufdosierungsphase, das muss man dazu sagen, dass es sehr häufig dann auch Aufdosierungseffekte sind, die sich legen, aber trotzdem für die Patienten sehr unangenehm sein können, wenn also beispielsweise dann einfach Unruhe, Anspannung noch wächst, dass man dann beispielsweise so ein Antidepressivum nicht gibt oder ne, also ein antriebsverstärkendes. Oder dass man es nur gibt mit einer Begleitmedikation, da kann ich gleich noch was zu sagen, sondern eher eins, was auch zum Beispiel schläfriger macht, beruhigt, sediert, den Schlaf anstößt. Das heißt also, ich entscheide zum Teil nach dem Bild der Depression. Umkehrschluss, Menschen, die eine ganz große Antriebshemmung haben, die gar nicht mehr hochkommen, da würde man eher etwas vermeiden, was sie noch müder macht und morgens auch zum Beispiel so einen Überhang erzeugt, ein Hangover. Sicherlich ist es immer auch wichtig zu fragen, was gibt es vielleicht für Nebenwirkungsaspekte, die für den Menschen schwierig sein könnten, wo wir eher nicht hinschauen wollen. Also beispielsweise ist eine Gewichtserhöhung ein No-Go für die Person. Erfahrungen, die Menschen mit den Medikamenten gemacht haben, sind immer wichtig. Es gibt Patientinnen und Patienten, die sagen, das bitte nicht, damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Das sollte man dann eigentlich nicht wiederholen oder wenn, sich genauer anschauen, woran hat es gelegen. Es gibt auch Strategien, zum Beispiel, wie man in der Aufdosierungsphase bestimmte Nebenwirkungen umgehen kann oder zumindest abmildern kann. Da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Aber eben, es gibt auch Patienten, die sagen, ja, vor 5 oder 6 Jahren habe ich ein Medikament genommen, das hat mir sehr gut geholfen. Und damit bin ich gut gefahren. Wir haben vielleicht verschiedene auch ausprobiert. Das würde ich gerne wieder nehmen. Das würde man auch aufgreifen. Und es gibt auch Patientinnen und Patienten, die kommen und werden depressiv, obwohl sie eine Prophylaxe gemacht haben. Das heißt, das wären also Patientinnen und Patienten, die trotz einer sehr sorgfältigen und auch treuen Medikamenteneinnahme, wie wir sagen, depressiv geworden sind. Und dann müsste man über einen Wechsel nachdenken. Wir kommen später noch dazu, dass man auch im Behandlungsverlauf immer wieder optimieren muss, wo man dann auch nochmal Wechsel der Medikation vornehmen sollte. Sie merken also schon, da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien und die uns auch leiten. Früher war das zum Teil so, dass man Handlings hatte, wo man sehr genau gucken kann, wie viel Antriebsstörung, wie viel Sedierung und dann eine sehr zugeschnittene Medikation, aber das war letztendlich nicht zielführend, weil doch die individuelle Reaktion auf die Medikation sehr, sehr unterschiedlich ist. Muss man dann auch sehr gucken.
Was ich aber auf jeden Fall schon mal raushöre, es ist komplex. Also die medikamentöse Behandlung ist komplex. Es ist nicht wie, mir dröhnt heute der Kopf, ich nehme eine Kopfschmerztablette. In der Regel hilft mir das nach einer halben Stunde. So verhält es sich nicht mit Antidepressiva.
Wenn ich da kurz mich einklinken kann, ja, das ist leider oder auch so, dass es gut ist, Erfahrungen zu haben. Antidepressive Medikation wird sehr breit verschrieben, also auch von Hausärztinnen und Hausärzten. Nicht nur von Fachärzten, das muss man auch verstehen, weil die Situation oft die ist, dass man zu lange Wartezeit hat, um überhaupt an eine fachpsychiatrische Behandlung ambulant zu kommen, sodass die Hausärztinnen und Hausärzte oft auch irgendwo gezwungen sind. Also das kann ich sagen, meine Frau ist niedergelassene Hausärztin, ich mache jetzt mal Werbung. Und sie ruft mich dann auch an und fragt mich zum Beispiel, was man machen kann. Aber nicht jeder Hausarzt, jede Hausärztin.
Der hat ein tolles Backup.
Hat so ein psychiatrisches Backup, genau. So dass wir immer wieder auch Patientinnen und Patienten sehen, wo zum Beispiel die Eindosierungen zu rasant waren oder wo zum Beispiel zu starke Nebenwirkungen zu schnell aufgetreten sind und dann Patientinnen und Patienten auch wirklich nicht mehr können und dann in die Rettungsstelle kommen. Mhm. Also das würde ich unterstreichen, ne? Erfahrung und dass man sich auch ein bisschen Mühe geben muss, in der Anamnese schauen muss, was braucht der Patient. Wir kommen später nochmal dazu, Nebenwirkungen, aber ja, eine gute Aufklärung ist immer wichtig, damit die Patienten einfach und Patientinnen einfach auch wissen, was sie erwartet, dass sie es einordnen können, dass sie nicht sozusagen plötzlich neue Phänomene haben, die ihnen maximal Angst machen.
Es ist eben auch keine leichte Erkrankung, das muss man einfach immer wieder auch sagen. Ja. Trotzdem, so Ihre Erfahrungen sind ja schon sehr lange im Geschäft sozusagen.
Ja. Ich sage immer 30 Jahre plus 2, aber da war ich Neurologe.
Kann man trotzdem ungefähr sagen, wie lange eine Behandlung mit Antidepressiva dauert? Oder ist das zu individuell?
Nee, es gibt da schon auch, wenn Sie so wollen, es ist auch gerade wieder aktueller, auch Untersuchungen und Forschung dazu. Also es gibt auch Sorge, dass zum Beispiel ein sehr unkritischer, dauerhafter Einsatz von antidepressiven Medikamenten nicht für die Menschen langfristig hilfreich ist. Wir müssen an dieser Stelle sehen, wenn wir da antidepressiv behandeln, die Patientinnen und Patienten kommen ja mit sehr akuten Zustandsbildern. Sie sind sehr gequält. Wir haben ja auch gerade gehört, mittelschwer bis schwere Zustände. Massive Ängste, massive Schlafstörungen. Es gibt diese Tagesrhythmizität, die man immer wieder sieht mit einem ausgeprägten Morgentief, einem Zustand größter Verlorenheit und auch Isolation. Man kann sich nicht mehr wirklich mitteilen. Es kommt zu hochpessimistischen, fatalen Gedankengängen bis hin zu Suizidabsichten. Ja. Und in diesem Zusammenhang muss man auch schnell handeln. Und alle haben ja schon mal mehr oder minder davon gehört, dass antidepressive Medikamente so eine Wirkverzögerung haben, dass die vielleicht nach 2, 3, 4 Wochen beginnen, antidepressiv zu wirken. Oft für die Patientinnen und Patienten erst später feststellbar als für die Umgebenden. Das kann man sich gut vorstellen, wenn ich sage, Frau Müller-Lüdenscheid, wie toll. Wenn wir gucken, Sie sind gekommen, wo stehen Sie jetzt? Das sind ja 20-30%. Was wir da erreicht haben, dann sagt die Patientin zu Recht, aber was ist mit den 70%? Also Punto della Vista, ne? Wenn man so viel, also von welcher Seite man aus das auch betrachtet. Aber wir müssen das den Patientinnen und Patienten auch sagen, aber wir haben gleichzeitig sehr oft auch Handlungsdruck, die akute Symptomatik zu kontrollieren, wie man das sagt, oder zu unterdrücken, sodass wir oft Patientinnen und Patienten am Anfang mehrfach mit mehreren Medikamenten behandeln müssen. Es gibt massive Schlafstörungen, es gibt massive Ängste. Es gibt vielleicht sehr stark auch quälende, überwärtige Gedanken, wie wir sagen, die eigentlich nach meiner eigenen Plausibilitätsprüfung so nicht zuträfen. Aber das schaffe ich dann nicht mehr. Ich habe keine Chance mehr. Ich reiße meine Familie in den Abgrund. Ich habe alles falsch gemacht und das kann so quälend sein, dass man dann akut auch handeln muss und dann Medikamente aus anderen Stoffgruppen als Akutmedikamente gibt. Also Benzodiazepine, verschrien, weil immer man gleich hört, die machen abhängig. Müssen wir immer zu sagen, klar, wenn das unkontrolliert irgendwo draußen bei irgendwelchen Ängsten und Sorgen eingesetzt wird, aber in der Klinik, wo wir da sehr drauf achten, kann es lebensrettend sein. Es gibt auch Medikamente aus dem Bereich der Antipsychotika, die helfen können, diese mächtigen erdrückenden Gefühle, die bestimmte Gedanken auszulösen, abzumildern, sodass wir akut einsetzen und dann relativ bald schon mit dem Patientin, mit der Patientin, mit dem Patienten natürlich auch erörtern, eine antidepressive Medikation zu addieren, zu unterstützen. Das muss aufeinander auch abgestimmt sein. Da muss man ein bisschen Erfahrung haben, was passt. Auch hier schon vorweg eine gute Aufklärung zu den Nebenwirkungen, was mit Fingerspitzengefühl passieren muss, weil Menschen ja auch in diesem Zustand maximale Ängste haben. Und wenn ich dann höre, das passiert, aber da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Der zweite Satz wird in der Depression oft schon gar nicht mehr gehört. Ja, sondern dann werden Sorgen auch maximiert. Und deshalb ist es so wichtig, das sehr behutsam zu machen, die Patientinnen und Patienten dabei zu begleiten, ihnen die Nebenwirkung zu erklären und das auch irgendwo anzupassen, ne? Also das auch ernst zu nehmen, wenn sie zum Beispiel über bestimmte Nebenwirkungen klagen, wobei es oft dann sehr schwer ist, auch auseinanderzuhalten, was ist denn jetzt wirklich ein Medikamenteneffekt, wo verstärkt ein Medikamenteneffekt Passagier etwas oder wo ist es auch noch Krankheit. Mhm. Ne? Das ist dann auch ein Punkt, wo man einfach viel Erfahrung oder auch Erfahrung mit diesen Substanzen und mit diesen Zuständen bräuchte. Und die antidepressive Wirkung, das war ja die Eingangsfrage, wie lange braucht das, setzt dann in der Regel nach einer zeitlichen Verzögerung ein. Das kann man übrigens auch erklären, woran das liegt. Da gibt es also Forschung zu. Und dann, wenn die antidepressive Behandlung, wir hatten ja auch gesagt, das ist in der Regel eine komplexe Behandlung aus verschiedensten Elementen greift, dann können wir auch die Akutmedikamente, die Schlafförderung, die Entängstigung, aber auch die Medikamente, die antipsychotisch vorsorgen sollen oder eben auch wirklich behandeln, und die können wir dann langsam auch wieder rausnehmen, sodass es dann in der Regel so läuft, dass Patientinnen und Patienten dann nur noch mit der antidepressiven Medikation und wenn es irgendwie geht, Monotherapie, also nur mit einem Medikament, dann auch stabil sind und dann nicht mehr der Akutmedikation bedürfen. Das ist so die Erfahrung, die wir haben. Das ist ein mitunter wochenlang ablaufender Prozess, wo es auch eine sehr große Geduldsprobe für den Menschen ist, der das ertragen muss, diesen Zustand. Aber auch Angehörige, die hilflos sind, die irgendwie sich vielleicht erhofft haben, dass es schneller geht. Ja. Wir werden gleich noch dazu kommen, dass es in der Klinik gar nicht so selten ist, wenn die schweren und sehr schwer erkrankten Patientinnen und Patienten kommen, dass wir manchmal auch nicht mit einem ersten Medikament den erwünschten Erfolg haben. Da kann ich aber später noch was zu sagen.
Genau. Und letztlich geht es ja auch darum, auch irgendwann natürlich auch wieder wegzukommen von den Medikamenten.
Genau.
Sie haben jetzt die Entwicklung hin beschrieben. Aber das soll ja eine dauerhafte Einnahme ist ja nicht gewünscht.
Sagen wir es mal so, man rückt davon ab. Es gab mal, sag ich mal, sehr viel unkritischeren Gebrauch der antidepressiven Medikamente auch als Prophylaxemittel, wie das so schön heißt, also als rückfallverhütendes Medikament. Heute versucht man das differenzierter. Also wenn ein Mensch zum ersten Mal eine medikamentös behandlungsbedürftige Depression entwickelt hat. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir das auch differenzieren sollten. Dann würde man im Prinzip die Medikation aufdosieren, den Prozess, den ich gerade beschrieben hatte, mit der Akutbehandlung und der eigentlichen antidepressiven Behandlung gut abstimmen. Und wenn dann die Remission, wie wir sagen, also der Zustand erreicht ist, dass es der Patientin, den Patienten wieder soweit gut geht, die Belastbarkeit ist zurück, die depressive Symptomatik hat sich weitgehend zurückgebildet oder vollständig, dann würde die Uhr ticken, dann würde man sagen, so 4 bis 9 Monate nach Remission, Sie merken schon, da ist so ein bisschen auch nochmal so ein individueller Range dabei, auch die Patientinnen und Patienten sind natürlich gefragt, aber ganz wichtig, was wir Ihnen immer wieder sagen müssen, oh, es geht mir besser, jetzt kann ich ja aufhören damit. Das sollte man so nicht tun. Und das Runterdosieren, das heißt Ausschleichen, und damit ist auch Ausschleichen gemeint, weil wenn ich ein antidepressives Mittel über einen längeren, mehrmonatigen Zeitraum eingenommen habe, mit einer relevanten Dosierung hat sich mein gesamtes Gehirnsysteme oder meine ganzen Gehirnsysteme darauf eingestellt. Und wenn ich das akut weglasse, Dann gibt es sogenannte Absetzphänomene, dass also Menschen dann wirklich sehr unangenehme Symptome erleben, Ängstlichkeit, Anspannung, eine massive Schlafstörung, aber dass darüber hinaus es auch zum Rebound kommen kann, dass also dann wieder depressive Symptomatik entsteht, nur weil ich es jetzt so schnell abgesetzt hätte, sonst wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Das Ausschleichen sollte sicherlich mit jemandem erfolgen, der sich da gut auskennt, und wir sagen immer, lassen Sie sich zwischen den einzelnen Abdosierungs- oder Runterdosierungsschritten Zeit, mehrere Wochen am besten, weil wir haben ja eingangs gesagt, die Prozesse, die antidepressiv angestoßen werden, die brauchen ein paar Wochen, bis sie sozusagen irgendwo im Gehirn ankommen. Und genauso kann es sein, dass wenn ich das Medikament zu schnell absetze, es mir eigentlich sogar vielleicht besser geht, weil ich bestimmte Nebenwirkungen nicht mehr habe und erst nach einigen Wochen es plötzlich dann schlechter geht. Und dem kann ich entgegenwirken, wenn ich das sehr vorsichtig mache. Ich wollte da zu dem Ausschleichen noch ein Problem benennen. Es ist ein so eindrückliches Erkrankungsbild für viele Menschen, auch die es schon mehrfach hatten, aber auch die es zum ersten Mal hatten, dass sie sich so sehr fürchten, dass es wiederkommt. Und man kann das schon auch in der Behandlung, also ich sehe oft auch Patienten weiter ambulant, kann man schon auch mitverfolgen, dass es eine Zeit braucht, individuell unterschiedlich, bis sowas wie ein wirkliches Vertrauen in die Besserung einsetzt. Das ist immer ganz niedlich am Anfang, oder niedlich ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist irgendwo so, dass die Menschen am Anfang sehr klar kommen. Das ist ihnen ganz wichtig für die Nachfolgetermine. Aber irgendwann ist es dann sozusagen, wird es nicht mehr so wichtig. Dann verpassen die auch mal Termine oder rufen an und sagen, ich kann jetzt nicht. Ne? Also es kriegt ein anderes Gewicht. Und da wollte ich auf ein Problem hinweisen, was man bei der Runterdosierung und Abdosierung immer wieder hat. Es kommt ja auch im normalen Leben zu Schwankungen. Es geht mir auch manchmal nicht gut oder es sind Ereignisse, die mich belasten. Und da ist natürlich dann eine ganz große Unsicherheit. Wo geht der Rückfall los? Ich habe dann auch in der Psychoedukation gehört, darauf muss ich achten. Das sind sozusagen Rückfallsymptome, so dass es sein kann, dass Patientinnen und Patienten sich am Ende nicht wirklich trauen, von dem Medikament wegzukommen. Also ich habe sogar eine gute Bekannte, auch Psychiaterin, die mal Medikament nehmen musste und die mir dann irgendwann gesagt hat, ich komme davon nicht wirklich weg, weil ich Angst habe, dass wenn es mir schlechter geht und ich habe den medikamentösen Schutz nicht mehr, dass es wieder neu entstehen kann mit der Depression. Und da muss man und sollte man die Patientinnen und Patienten auch wirklich bestärken und Mut machen, sich wirklich auch trauen, nach einer bestimmten Zeit, wenn wir alle Zeitkriterien auch erfüllt haben und natürlich auch die anderen therapeutischen Strategien helfen, also Lifestyle-Änderungen, irgendwo bessere Selbstabgrenzung, bessere Selbstfürsorge, irgendwo auch antidepressive Elemente in meinem Leben erkannt und auch umgesetzt zu haben, dass man auch den Mut hat, das wirklich zu machen, weil, das zeigt die Forschung, heutzutage es schon auch Sinn macht, nochmal zu versuchen, ohne Antidepressiva auszukommen, aber eben in diesem doch sehr, sag ich mal, gut behüteten und vorsichtigen Abdosierungsschema, also 4 bis 9 Monate nach der Besserung einnehmen, dann vorsichtige Runterregulation in enger Absprache auch mit dem Behandler. Wenn ich schon häufiger Depressionen hatte, mehrfach schon, dann ist das etwas anderes. Dann muss ich im Zweifel auch individuell entscheiden. Also ich habe das schon 5, 6 Mal in meinem Leben gehabt. Will ich wirklich weg von dem Medikament? Wenn ich zum Beispiel wirklich auch die Erfahrung mache, mit dem Medikament kommt es nicht. Das ist eine sehr individuelle Frage. Die ist auch nicht so ohne, weil diese Medikamente ja auch mitunter eben Nebenwirkungen machen, die nicht weggehen. Da kommen wir später noch zu. Und das müssen dann die Menschen zum Teil selber auch entscheiden. Also ist mir der Einbruch und auch das, was es mir an Lebenszeit raubt und auch die Gefährdung in meinem Leben bedeutet, es wert, wirklich es mal ohne Medikament zu versuchen oder nicht. Das ist aber, wie Sie schon raushören können, dann eine sehr individuelle Frage. Das muss man sich gut überlegen. Und wir haben auch immer wieder Patientinnen und Patienten, die mit einer langen Prophylaxis trotzdem mal versuchen und auch erfolgreich versuchen können. Aber wie gesagt, das müsste man dann auf jeden Fall mit einer Ärztin oder Arzt machen, die sich auch gut auskennen.
Während eines Klinikaufenthalts, aber ich denke auch ambulant, werden ja auch verschiedene Therapieansätze angewandt. Also nicht nur die medikamentöse Behandlung, sondern beispielsweise auch eine psychotherapeutische. Ja. Wie wird denn die Vergabe der Medikamente mit diesen Therapieansätzen kombiniert, jetzt beispielsweise im klinischen Kontext?
Also wir versuchen ja aus verschiedenen Gründen so einen Tagesablauf zu gestalten, je nach den Möglichkeiten und auch nach dem Zustand der Patientin und des Patienten und in diesem Zusammenhang natürlich auch andere antidepressiv nachweislich antidepressiv wirksame Behandlungselemente zu integrieren, Kunsttherapie, psychotherapeutische Einzel- und Gruppengespräche, körpertherapeutische Ansätze, nonverbale Ansätze. In der Regel ist es so, dass die Medikamente selber nach, sag ich mal, ihrer pharmazeutischen Konfiguration, wenn Sie so wollen, mehrfach einfach täglich zu geben ist, das muss man dann entscheiden. Das ist dann sozusagen die Einnahmevorschrift der Medikation. Und was wir schon versuchen in der Klinik ist, dass die Patientinnen und Patienten wie in jedem anderen Krankenhaus auch dann ihren Medikamentenblister bekommen und dann nach den Absprachen, wie wir sie mit den Patientinnen und Patienten getroffen haben, und auch die Medikation selbstständig einnehmen. Das heißt, in der Anfangszeit kann es sein, dass das Pflegepersonal übernimmt. Vor allem, wenn starke Ambivalenzen sind, wenn es schwerfällt, überhaupt vom Antrieb, sich dazu motivieren zu können. Aber wenn es funktioniert und wenn es geht, sollen die Menschen es schon selber dann auch im Tagesablauf integrieren. Und da haben sie, wenn sie so wollen, eine Art Medikamentenplan. Es gibt, das haben die Hersteller so entwickelt, möglichst einfache Einnahmen, also je weniger am Tag, desto sicherer, dass die Menschen das auch wirklich über einen längeren Zeitraum schaffen. Jeder von uns kennt das ja, wenn er mal für 16 Tage ein Antibiotikum einnehmen soll. Huch, habe ich es jetzt genommen. Es ist gar nicht so einfach, sich da wirklich auch zu disziplinieren, das System zu entwickeln für sich. Und dass sie auch möglichst jetzt nicht zu kompliziert sind. Also immer nur, wenn ich Fett gegessen habe. Es gibt Medikamente, die diese Kombinationen haben, aber die sind dann schon in ihrer, sage ich mal, Einsetzbarkeit begrenzt. Das muss eigentlich sozusagen keine Schwierigkeiten geben. Oh Gott, jetzt muss ich mein Medikament nehmen, jetzt habe ich aber schon ein Ei gegessen. So sollte es eigentlich nicht sein. Wie gesagt, nach einer Weile ist es ja dann auch so, so kenne ich das von vielen Menschen, vielleicht auch zum Teil, ich hatte ja vorhin mal ganz eingangs gesagt, es gibt ja eine Gruppe von sehr pflichtbewussten Menschen, sehr hohe moralische Vorgaben, die ihnen so depressive Löcher fallen können, dass es fast schon selbstredend, dass sie da sehr diszipliniert mit der Medikation umgehen und die einnehmen.
Jetzt gibt es ja auch einen sehr großen Teil der Bevölkerung, der sich lieber homöopathisch behandeln lässt oder bevorzugt pflanzliche Wirkstoffe. Wir haben kurz über Pilze gesprochen. Gibt es denn im Bereich der Antidepressiva / Psychopharmaka, wobei Psychopharmaka vielleicht jetzt zu weit greift, aber der Antidepressiva pflanzliche Alternativen?
Ja, die gibt es in der Tat. Die meisten Menschen kennen das auch. Hypericum perforatum oder auch Johanniskraut. Ich habe das mal im karolingischen Kräutergarten gefunden. Da stand eine Pflanze und da stand dann Melancholia. Also gegen Melancholie. Offenbar wusste man möglicherweise schon früher, dass es hilft. Man darf das nicht unterschätzen. Ich habe mich mal mal nachgeforscht, wie wirken die? Die wirken nicht anders als auch andere Medikamente. Auch die greifen in das serotonerge System ein. Sie arbeiten im Prinzip eigentlich auch als Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, also die Natur nutzt da keine unbekannten Pfade. Und was man wissen muss bei diesen Medikamenten, weil es auch schon seit Jahrmillionen mit uns im Kontakt stehende Kräuter sind, sage ich mal, erkennt der Körper die auch zum Teil relativ gut und aktiviert die Abbausysteme. Es gibt also dann zum Beispiel bei Johanniskraut, was man wissen muss, oder auch Grapefruitsaft, das sind so andere Dinge, Auswirkungen auf andere Medikamente. Ne, darüber hatten wir noch nicht gesprochen.
Ja, da kommen wir auch noch dazu.
Ja, aber dass man zum Beispiel einfach wissen muss, es gibt sogenannte Johanniskrautkinder. Ja. Das heißt also, eine Patientin sagt, es geht mir nicht gut, ich habe ein depressives Erleben und es wird dann ein Johanniskraut verschrieben und die Patientin aber nicht darüber aufgeklärt, dass zum Beispiel die Antikontrazeption durch ein Medikament dann nicht mehr so gut funktioniert. Über solche Dinge muss man nachdenken und auch andere Medikamente könnten beeinflusst sein. Das heißt also, wenn ich ein pflanzliches Mittel verschreibe, muss ich genauso auch schauen, ist dieses Medikament kompatibel beispielsweise mit anderen Medikamenten, die die Patientin einnimmt. Und es gibt auch ganz üble Geschichten, dass zum Beispiel jemand ein Medikament nimmt, das verhindern soll, dass ein Krebs wieder entsteht. Mhm. Und wenn ich dann ein Medikament kombiniere und ich gar nicht dann ahne, dass zum Beispiel die Wirkung dieses Schutzmedikamentes nicht mehr so gut funktioniert, dann merkt man, auch pflanzliche Mittel sind jetzt sozusagen nicht harmlos. Es gibt auch zum Beispiel noch Lavendelöl, Lasea heißt das Medikament. Das hätte jetzt gar nicht da. Das Product Placement, ich habe keine Aktien drin.
Wir gehen da jetzt einfach mal drüber hinweg.
Ja, was versucht wird, oder Sie kennen alle Radix Valeriane, also Baldrian, ein Beruhigungsmittel. Aber auch das hat keine eigenen Kanäle im Kopf, sondern es nutzt letztendlich auch Systeme, die wir zum Beispiel auch mit Medikamenten nutzen. Das ist zum Beispiel die Blockade des Histamins als Neurotransmitter im Gehirn in verschiedenen Arealen, das macht einfach müde, sediert.
Da sind wir jetzt schon beim Thema Medikamenteninteraktion, hochspannend.
Darf ich noch was ganz kurzes hinzufügen zu Medikamente, die jetzt sozusagen keine, sage ich mal, entsprechenden Studienergebnisse haben, zum Beispiel anthroposophische Medikamente. Ja. Man muss an dieser Stelle sagen, es wird manchmal so verächtlich vom sogenannten Placebo-Effekt gesprochen. Ich finde das einfach falsch, weil es gibt einen enormen Selbstheilungs- und Selbststabilisierungskonzept in uns und wir können mit bestimmten inneren Beliefs, wie man neudeutsch sagt, also innere Überzeugungen, auch eine ganze Menge bewegen. Also Glauben versetzt Berge, um mal so einen alten Spruch zu sagen. Man darf auf keinen Fall unterschätzen, wie sehr auch das Ritual, die Person, die kommt und mir hilft, ein Stoff auf mich einen aktivierenden, selbstheilenden Effekt haben kann. Man hat in Untersuchungen zu Placebo gefunden, dass selbst wenn ich Ihnen jetzt sage, das ist ein Placebo, das ist kein Wirkstoff, nehmen Sie das, dass Sie sich von der Gruppe unterscheiden, die gar nichts bekommen hat, und zwar der Gestalt, dass es ihnen besser geht. Und das wird auch immer wieder kritisiert bei diesen Medikamenten. Wie hoch ist denn da eigentlich der Placebo-Effekt? Oder Sie können sogar sagen, ein Nocebo-Effekt oder auch ein Nebenwirkungseffekt. Weil wenn Sie zum Beispiel verschiedene, vor allen Dingen die von mir vorhin geschilderten die erste Generation der Medikamente nehmen, die viele Nebenwirkungen hatten, dann haben die Menschen natürlich auch gemerkt, oh Gott, es geht mir gar nicht gut. Ich habe jetzt Verstopfungen, ich schwitze so komisch. Es fühlt sich alles so merkwürdig an, ich kann nicht mehr richtig gucken. Alles reversible Nebenwirkungen, also bitte keine Sorge haben, wenn ich das Medikament weglasse oder mich auch anpasse, nehmen diese Nebenwirkungen wieder ab. Aber das, was ist mit diesen Effekten, dass ich also nicht nur nichts merke oder ein Mensch, dem ich sehr vertraue, sage, nehmen Sie das, das hilft Ihnen, sondern ich merke auch, dass da irgendwas in mir passiert. Deshalb bin ich jetzt kein Gegner, sondern ich sage natürlich, das ist ein wichtiges Element. Und wenn man auch antidepressive Mittel untersucht, stellt man fest, sie haben ein Plus zu einem Placebo, aber nur ein Plus. Das heißt, wenn wir zwei Gruppen haben, weder die Ärzte noch die Patientinnen wissen, was sie nehmen, das nennt man doppelblind, randomisiert, also das heißt, es sind Zufallfälle und es sind ausreichend große Gruppen, dann stellen sie fest, also die eine Gruppe bekommt ein Scheinmedikament, so nennt man das Placebo, die andere bekommt ein Medikament und bei den Antidepressiven haben sie so ein Plus von 20-30% zum Placebo. Das heißt also alleine, das Gestalten einer heilenden Situation hat auf uns schon einen ganz wichtigen Einfluss. Und wenn wir an dieser Stelle sagen, wir würden aber ein Plus auch beschreiben wollen, dann ist das einfach die klinische Erfahrung. Also, dass wir immer wieder erkennen und immer wieder sehen, dass eben doch mit der Medikation, die wir einsetzen und wo wir den Patientinnen und Patienten ja auch viele Nebenwirkungen zumuten, ein Benefit da ist. Und das ist auch meine Erfahrung.
Ja. Dennoch nehme ich auch eine kritische Haltung gegenüber antidepressiven Medikamenten wahr, die wahrscheinlich auch mit der Diskussion um mögliche Nebenwirkungen zu tun hat. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem Thema.
Ja, genau.
Sind denn die Vorbehalte gegen die Medikamente berechtigt? Beziehungsweise wir haben ja, Sie haben ja auch gesagt, bestimmte Symptome können einfach erstmal gemildert werden, dann setzt man die wieder ab, aber es tritt erstmal ein Zustand der Besserung ein. Aber welche häufigen Nebenwirkungen beobachten Sie bei der Einnahme von Antidepressiva?
Ja. Da hatte ich ja schon mal vorweg gesagt, das muss man unbedingt transparent machen. Also man muss sich schon die Zeit nehmen. Es ist ja nicht unbedingt so, wenn Sie in die Praxis gehen, kann ich mehr schlafen, ich habe Grübelgedanken, ich habe was für Sie, nehmen Sie das bitte morgens 20 Milligramm und dann macht man die schlimmste Erfahrung seines Lebens, weil man mit diesen ganzen Veränderungen, die da kommen können, gar nicht gerechnet hat. Ich hatte ja schon mal so eine grobe Einteilung gemacht zwischen antidepressiven Medikamenten, die eher beruhigen und antidepressiv wirken und welche, die eher nicht beruhigen, sondern antriebsverstärkend sind. Und da haben Sie schon eine ganze Menge Nebenwirkungen im Beisatz rausgehört. Also die sedierenden Medikamente, die können einen sehr müde machen, es kann zum Hangover kommen, es kann dazu führen, dass Menschen morgens Schwindel haben, dieses Gefühl von ich bin nicht wirklich da verstärkt sich, sodass das dann einfach auch zum Abbruch der Behandlung kommt oder dass die Menschen mit diesem Medikament nicht weiterkommen können. Ein ganz großes Problem, darüber muss man immer aufklären, ist natürlich auch Gewichtsveränderung. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem im Umgang mit den neueren Psychopharmaka auch, also nicht nur was Antidepressive umfasst, dass es eben zum Gewichtszuwachs kommen kann.
Durch ein vermehrtes Hungergefühl?
Das kann ein sogenanntes Kohlenhydrat-Craving sein. Das heißt also, ich habe wirklich, ich lasse nichts mehr liegen, was nach Kohlenhydraten aussieht. Nudeln, Kartoffeln, Zucker jeder Art. Und es kommt unglücklicherweise, nicht bei allen, aber bei einigen Patienten auch zu einer Veränderung des Stoffwechsels. Ich sage immer Grizzly vor dem Winterschlaf. Sie wissen, der Grizzly isst noch ganz viel Lachse und baut keine Muskelmasse mehr auf, sondern nur noch Fett. Also da gibt es so eine zentral hormonelle Veränderung im Stoffwechsel, so dass das zum Beispiel etwas sein kann, was man mit den Patientinnen und Patienten auch überlegen kann und überlegen muss und manchmal auch wirklich dazu führt, dass man dann sagt, okay, mit diesem Medikament geht es nicht. Weil ja so Dinge wie Aktivierung oder wieder sich im Körper zu Hause fühlen natürlich problematisch ist, wenn ich einen massiven Gewichtszuwachs habe. Das Zweite, was man eben auch nennen muss, gerade bei diesen Medikamenten, die nicht beruhigen, sondern eher so eine Antriebsaktivierung machen, dass sowas wie Anspannung, Unruhe in den ersten Tagen massiv sich verstärken kann. Damit kann man umgehen, dass, wenn man Erfahrung hat, weiß, wie man das umgehen kann, durch die Addition mit einem anderen Medikament aus der akuten Gruppe oder aber indem man sehr vorsichtig vorgeht. Auch das ist wichtig, dass man den Patientinnen sagt, das könnte passieren. Bitte melden Sie sich zurück. Das ist in der Klinik natürlich easy. Da kann ich am nächsten Morgen sprechen. Im ambulanten Setting sehe ich Sie in 4 Wochen. Das ist blöd, ne? Weil gerade in der Aufdosierungsphase können Sie viele Patientinnen und Patienten dann auch verlieren, wenn die dann eben Nebenwirkungen haben wie starke Anspannung, Zunahme der Unruhe, vielleicht auch Zunahme schwieriger Gedanken, dass man das dann nicht sozusagen mit den Menschen besprechen kann und was dagegen unternehmen kann, indem man die Dosis reduziert oder irgendwas anderes macht. Was oft nicht besprochen wird, was ja in der Depression sowieso schon ein Problem ist, ist eben Libido, sexuelles Verlangen, aber eben auch Sexualität insgesamt. Und gerade die Medikamente, die in das serotonerge System eingreifen, können immer wieder zu komplizierten Störungen der Sexualität führen. Also einmal, dass es wirklich zu bei erhaltener Libido, also es geht mir wieder gut, zu einer Störung des Ablaufes, des Höhepunkterlebens führen zum Beispiel, was sehr störend sein kann, irritieren kann, wenn man das nicht versteht, wenn man das nicht weiß, ist das schwierig. Oder eben also auch, dass Patientinnen und Patienten kommen, es geht mir besser, aber ich habe irgendwo keine Libido mehr. Das muss man gut mit den Patientinnen und Patienten besprechen und es auch wirklich ansprechen. Das ist eines der, sag ich mal, Nebenwirkungen, die am wenigsten besprochen wird und die eigentlich ein hohes Dropout, wie wir sagen.
Weil es so peinlich ist oder ein Schamgefühl
hervorruft? Ja, oder weil es einfach auch übersehen wird, weil es auch vielleicht unangenehm ist, es anzusprechen oder weil es keine Zeit dafür da ist. Denn das kann ja nicht sagen, und wie ist es im Bett, sondern das muss man ja im Zweifel vielleicht auch vorbereiten, behutsam darüber sprechen, die richtige Gelegenheit abwarten, weil es natürlich auch für die Menschen schwierig sein kann, darüber zu sprechen. Das müssen sie wissen. Wir haben bei den Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, das liest man ja auch zum Teil, eine Verstärkung von Suizidalität in der Aufdosierungsphase, nicht auf Dauer. Da kann man wirklich so eine Kurve sehen. Mittel- langfristig hilft es dazu bei oder trägt es dazu bei, dass das weggeht. Aber es kann eben eine Zunahme von Impulsen geben, unangenehmen Impulsen. Das muss man wissen und das muss man mit den Patientinnen und Patienten im Zweifel besprechen und auch an dieser Stelle vorsorgen und im Zweifel auch gut überlegen, ob man bestimmte Medikamente gibt, wenn zum Beispiel starke Gedanken oder sogar Impulse da sind, aus dem Leben treten zu wollen. Ne? Wir hatten schon mal über die Interaktion gesprochen.
Ja.
Das heißt also, Medikamente, die ich einnehme, wirken in komplizierter Weise mit anderen Medikamenten, können deren Wirkung neutralisieren oder auch verstärken oder auch die eigene Wirkung des Medikamentes kann verändert werden. Ich hatte das schon angedeutet, dass zum Beispiel sehr wichtige Medikationen in ihrer Wirksamkeit unterdrückt werden kann.
Dass im onkologischen Bereich zum Beispiel.
Dass aber auch Medikamente zum Beispiel nicht mehr wirken oder stark ansteigen. Also eines der Kombinationen, zum Beispiel ein Antidepressivum, Paroxetin mit einem Beta-Blocker, kann dazu führen, dass der Beta-Blocker nach 10, 14 Tagen, so lange dauert das, plötzlich ansteigt und jemand dann wirklich Probleme bekommt. Das sollte man beachten. Auch da sollte man die Patientinnen und Patienten drüber aufklären. Wir haben die Möglichkeit, in der Regel über, sage ich mal, Datenbanken, es sind so Programme, da gibt es ein Schweizer Programm, das ich sehr schätze, und aber auch ein deutsches Programm, das auch von psychiatrischen Kolleginnen und Kollegen entwickelt worden ist in den 90er Jahren und immer weiterentwickelt ist, wo ich wirklich gucken kann, Patient hat 7 Medikamente, eine alte Patientin beispielsweise. Wenn ich das jetzt dazugebe, was passiert denn mit den anderen Medikamenten? Also wie ist die Interaktion, wie wir sagen? Und dazu muss man eben halt wissen, dass es einmal sein kann, dass der Abbau verändert wird von den Medikamenten, aber es kann auch sein, dass sie sich in ihrer Wirksamkeit verändern, also dass sie sich potenzieren, dass ich plötzlich Probleme bekomme, die ich mit dem Einzelmedikament so nicht hätte. Das muss man wissen, das sollte man wissen und das machen wir natürlich auch, dass wir da genau hingucken.
Also auf jeden Fall sollte man Antidepressiva nicht ohne ärztlichen Rat und Beistand auch einnehmen. Das höre ich jetzt so raus.
Das würde ich auch so sehen.
Es gibt sie auch nicht rezeptfrei, oder?
Nein, es gibt sie nicht rezeptfrei. Es gibt, was sie immer wieder bekommen, so Möglichkeiten, bestimmte Substanzen, die auch eingreifen, wie Melatonin.
Ja.
CBD zum Beispiel oder auch Johanniskraut in Tees. Dazu muss man wissen, dass das eben mit diesen Interaktionen nicht unbedingt sozusagen nur von der Menge abhängt, sondern es kann auch sein, dass schon diese kleineren Mengen Veränderungen herbeiführen können mit anderen Medikamenten. Deshalb gehört eben halt auch eigentlich ja die nicht, sag ich mal, oder die Phytomedizin durchaus auch. Zumindest sollte man mit einer Apothekerin oder Apotheker darüber sprechen.
Ja. Abschließend noch eine Frage. Wie gehen Sie denn mit PatientInnen um, denen Sie eigentlich als Arzt unbedingt ein Antidepressiva verschreiben würden, die aber große Angst vor der Einnahme haben oder skeptisch gegenüber Medikamenten sind oder vielleicht auch aufgrund ihrer Krankheit große Angst vor einer Medikation haben?
Ja, das ist nicht so selten. Ne? Das ist ja auch irgendwo spooky, ne? Ich bekomme ein Medikament, das irgendwie im Kopf eingreift und die ganz große Sorge ist ja immer, verändere ich mich, werde ich ein anderer Mensch? Wie wirkt das auf mich? Werde ich abhängig? Das sind viele Fragen. Das heißt also, auch hier ist natürlich die Aufklärung sehr wichtig, ne? Was können die Medikamente, was können sie nicht? Wir können natürlich auch, die Patientinnen und Patienten können natürlich auch ihre Ängste formulieren, Angst vor Nebenwirkungen, Angst vor Abhängigkeit, was man durch eine gute Aufklärung sicher auch bei vielen Menschen dann auch abbauen kann. Man muss auch Patientinnen, die sehr ängstlich sind, und man ist ja im depressiven Zustand sehr ängstlich und schaut im Zweifel auch sehr auf die Körperfunktion. Und da ist zum Beispiel ein behutsames Vorgehen auch wichtig. Zum Teil komme ich dann auch gar nicht ohne Akutmedikamente, also ein zweites, ein drittes Medikament aus, um überhaupt eine Chance zu haben, Antidepressivum einzudosieren, weil die Menschen so sehr auch ängstlich sind, dass bestimmte Nebenwirkungen auch eintreten. Häufig googeln die dann sofort oder schauen sich die Beipackzettel an und kommen am nächsten Morgen und sagen, das und das und das habe ich. Deshalb ist es auch wichtig, Ihnen klarzumachen, dass eine gewisse Erwartungshaltung eben zu Symptomen führen kann und dass es sehr schwer ist zu unterscheiden, was ist denn jetzt eigentlich die Erwartung, was ist meine Erkrankung, was ist das Medikament, sodass wir da schon im Prinzip versuchen müssen, sehr vorsichtig vorzugehen. Wir können auch bei vielen Medikamenten gehen wir dann, wenn Patientinnen und Patienten da sehr ängstlich sind, mit einer sehr niedrigen Dosierung rein, dass wir auch die Einstiegsdosierung unterschreiten. Da gibt es so verschiedene Tricks. Man macht es noch kleiner, da geht auf eine Flüssigkeit. Manche Anbieter bieten das Medikament auch als Flüssigkeit und kann dann sehr, sehr niedrig eindosieren. Und da schaffen wir schon immer wieder, dass Patientinnen und Patienten, die es noch nie geschafft haben, Antidepressivum einzunehmen, weil sie einfach immer wieder ausdroppen, oh Gott, heute Nacht habe ich nicht geschlafen oder das ist ganz furchtbar, das kann ich nicht wirklich ertragen, dass wir das schaffen, mit der Aufklärung der sehr niedrigen Eindosierung Patientinnen dann doch zu einem Medikament zu bringen. Was man sagen muss, das hatten wir eingangs auch gesagt, Medikament ist nur ein Baustein. Wir werden und haben natürlich auch Patientinnen und Patienten, für die das nicht geht und wo es dann einfach auch nicht funktioniert hat. Dann müssen wir die Behandlung, weil sie brauchen sie ja im Zweifel, auch wenn es ihnen sehr, sehr, sehr schlecht geht, dann auch ohne Medikation machen oder immer wieder neu versuchen, Patientinnen und Patienten auch zu gewinnen. Ja, das wäre so der Punkt. Man kann vielleicht noch an dieser Stelle sagen, wenn es ein sehr klares Auslösergefüge gibt, vielleicht in mir drin, wie ich mit Konflikten umgehe, wie ich mit verschiedenen, mich auch belastenden Ereignissen umgehe, da kann ich natürlich auch im psychoedukativen, psychotherapeutischen, für mich natürlich auch meinetwegen im geschützten Rahmen sehr viel auch an Veränderung erleben und Selbstwirksamkeit. Das heißt also auch, diese Therapien sind wirksam. Das zweite ist, dass ich natürlich auch, wenn ich jetzt Patientinnen und Patienten habe, die wirklich, ich würde mal sagen, schneller als andere Menschen depressiv dekompensieren können, ja, dann macht es schon Sinn, also immer wieder zu versuchen, das eigentlich doch mal mit ihnen zu überlegen, welches Medikament könnte gehen und auch auf den vorhin beschriebenen Wegen, ja, dass man das sehr behutsam macht, sehr vorsichtig und wirklich eng an den Menschen dran ist, um ihnen da wirklich auch zu helfen.
Ja, ich denke, das ist so das Allerwichtigste. Und damit wäre ich auch am Ende meiner Fragen. Ich danke Ihnen sehr für diesen wichtigen Einblick und ich hoffe, dass wir Zuhörerinnen, Patientinnen, Angehörigen, aber auch einen Einblick in diese doch sehr komplexe Welt der Psychopharmaka oder besser gesagt Antidepressiva geben konnten. Gibt es einen Aspekt, den wir nicht angesprochen haben, den Sie gern noch abschließend ergänzen möchten?
Jein. Also es gibt so ein, ich bin ja jetzt schon sehr lange im Fach und es gab mal so eine Zeit, da sprudelten nur die Innovationen. Ich habe zwar eingangs gesagt, letztendlich war es immer der gleiche Wein in anderen Schläuchen. Man hat ein bisschen die Nuancen verändert. Wir haben schon seit einer geraumen Zeit eigentlich weniger Innovation in dem Bereich. Das hat nachgelassen. Es gibt weiterhin natürlich auch Forschung, aber ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass so die Medikamente, die jetzt so gerade en vogue sind, letztendlich auch keine neuen Wege aufzeigen, meiner Meinung nach. Da ist nicht wirklich irgendwie noch ein neuer Erkenntnisgewinn. Und ich würde mir natürlich wirklich wünschen, dass es im Erkenntnisprozess, was sind eigentlich Depressionen, was befördert das, was brauche ich für Veränderungen, dass wir da auf jeden Fall auch in der Investigation, in der Forschung weitermachen, neue Ansätze finden. Ich finde es wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass es ein sehr individuelles Erkrankungsbild ist, die auch eine sehr individuelle Behandlung erfordert, ne, sehr auf den Menschen zurechtgeschnitten, dass wir auch diese Ressourcen zur Verfügung haben. Wir müssen natürlich auch gucken, welche gesellschaftlichen Elemente befördert das eigentlich, wo kann man da auch versuchen, präventiv was zu machen. Darüber haben wir im Prinzip heute noch gar nicht wirklich gesprochen, was es eben halt auch an Prävention, Frühprävention auch geben könnte, um über diese, sage ich mal, Wege zur Depression auch aufzuklären. Was könnte ich verändern? Wo könnte ich gut für mich sorgen? Was ist jetzt im Prinzip Küchenpsychologie und wo ist wirklich was dran? Man liest ja aller Orten was, aber da ist auch viel, sage ich mal, Unsubstanziertes. Dass man auch da weiter guckt. Was ist denn einfach präventiv? Was tut mir gut? Was verhindert letztendlich Depressivität? Was löst es auch aus? Ich bin in den 30 Jahren schon der Meinung, es ist irgendwo, steht es auch mit dem Menschen zusammen. Es ist auch ein Signal an die Gruppe. Und ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Wege zu diesen Symptomen, zu diesem Symptomkomplex, ganz unterschiedliche Auslösungen, dass wir natürlich eben halt auch verstehen, dass es im Prinzip Signale sind. Ich sag oft Patientinnen, vielleicht ein blöder Trost, aber ich sage denen, sie haben sowas wie eine Sicherung, die rausgeflogen ist, in einem selbstausbeuterischen, was auch immer nicht gut, selbstfürsorglichen Leben, ploppt die Sicherung raus und sie muss mächtig sein, weil sonst würden sie ja nichts ändern. Also die Sicherung ist wirklich raus. Sie müssen jetzt warten, bis sich das System abkühlt und sie müssen Stecker ziehen. Verstehen Sie, sie können nicht so viele stromverbrauchende Geräte gleichzeitig betreiben und dann, wenn es sozusagen ein bisschen lernen, was kann ich kombinieren, wenn ich wieder alle reinstecke, fliegt die Sicherung wieder raus. Aber es gibt auch Menschen ohne diese Sicherung, die müssen aber in, sage ich, dysfunktionale Lebensabläufe irgendwie anders versuchen in den Griff zu kriegen, über Abhängigkeitserkrankungen, über körperliche Erkrankungen. Das heißt also, Menschen, wo die Sicherung rausfliegt, so schlimm und so furchtbar es für sie auch in dem Augenblick ist, sind eigentlich gezwungen, was zu verändern.
Ja.
Das wollte ich nochmal sagen.
Danke Ihnen für dieses Bild auch nochmal. Aber ich glaube, manchmal ist es ja auch gut, so ein einfaches Muster zu bekommen, um das überhaupt zu verstehen, was gerade mit mir oder mit demjenigen passiert.
Eine Sicherung schützt auch.
Vielen Dank. Ja. Dass Sie hier waren.
Ja.
Herzlichen Dank.
Danke, dass ich eingeladen war.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Diagnose Kopfsache. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren TWW-Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt oder uns auch ein Feedback dalasst. Alle Folgen findet ihr auf Spotify, Apple und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert auch gerne unseren Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Schaut auch gerne auf unsere Website unter tww-berlin.de, wenn ihr mehr zum Thema Depression erfahren wollt. Ihr findet dort und auch in unseren Shownotes eine Reihe von Adressen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr selbst von einer depressiven Erkrankung betroffen seid oder auch als nahestehende Person Unterstützung und Rat sucht. Bis dahin, alles Gute!